Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. In 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18, sagt der Apostel Petrus uns: Wachset an der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Es ist ein apostolischer, ein biblischer Befehl, dass wir wachsen sollen an unserer Erkenntnis von Jesus Christus. Das heißt, wir sollen mehr von Jesus lernen. Wir sollen ihn besser erkennen, ihn klarer sehen, ihn besser verstehen, damit wir ihn mehr lieben, damit wir ihn mehr gehorchen und uns mehr an ihn erfreuen. Diese Lehrstunde heute Morgen soll dazu dienen, dass wir wachsen an der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Lasst uns beten. Treuer Herr Jesus, wir sind hier, um von dir zu lernen. Wir kommen zu deinen Füßen und bitten dich, lehre uns, Meister. Zeige uns klarer und deutlicher, wer du bist. Hilf uns, dass wir wachsen an der Erkenntnis unseres Herrn und Retters. Schenke uns, dass wir dich mehr lieben, dir mehr gehorchen und uns mehr an dir erfreuen. Herr, durch dein Wort, schenke uns, dass wir wachsen an deiner Erkenntnis. In deinem Namen beten wir das. Amen. Amen. Wie angekündigt, möchte ich heute über das 8. Kapitel unseres Glaubensbekenntnisses sprechen, der Second London Baptist Confession. Und das 8. Kapitel unseres Bekenntnisses trägt den Namen Über Christus, den Mittler. Ich hoffe, ihr Kinder habt alle den Fragebogen. Hat den jemand nicht? Sonst kriegt ihr den noch. Diesen Fragebogen, den habe ich entwickelt, damit ihr besser zuhören könnt. Ich brauche nämlich heute eure ganze Konzentration, eure volle Aufmerksamkeit, weil das Thema schwierig ist. Aber wenn wir das begriffen haben, dieses Thema, dann haben wir ganz viel gelernt und dann hilft uns das. Und wenn ihr was nicht versteht, dann schreibt euch das ruhig auf. Und heute, wenn ihr zu Hause seid, fragt mal eure Väter. Und die können euch das dann besser erklären. Ja? Also die Überschrift dieses Kapitels lautet Christus, also über Christus, den Mittler. Lasst uns zunächst einmal fragen, das ist auch die erste Frage auf eurem Fragebogen: Was ist eigentlich ein Mittler? Weiß das einer von euch Kindern, was ein Mittler ist? Ja?
So einer, der in der Mitte ist.
Ja, genau. Das sagt das Wort ja auch, ne? Mittler, mit. Also in der Mitte ein Mittler. Das ist im Griechischen übrigens, für die, die es wissen wollen, genauso. Da kommt das Wort Mitte drin vor. Also es ist jemand, der steht in der Mitte. Aber zwischen wen denn in der Mitte? Ja, Daniel? Ja, genau. Aber erstmal ein Mittler generell. Also ein Mensch kann ja auch ein Mittler sein, ein normaler Mensch, ne?
Ja? Zwischen zwei Leuten, die Konflikt haben oder die streiten.
Genau. Also ein Mittler steht in der Mitte zwischen zwei Personen, die irgendwie vielleicht einen Streit haben. Das kann ein Grund sein, warum ein Mittler in der Mitte steht und diese beiden Seiten, diese beiden Parteien wieder zusammenbringen will. Das ist ein Mittler. So, und jetzt hat Daniel das schon beantwortet: Zwischen wen vermittelt denn Jesus Christus? Wer kann das nochmal sagen? Steven? Genau, zwischen dem heiligen Gott und den sündigen Menschen. Warum ist das nötig? Weil Gott und die Menschen in Streit liegen, in Feindschaft, in Trennung. Weil die Menschen sich von Gott abgekehrt haben. Darum haben sie keine Gemeinschaft mehr, sondern sie sind getrennt. Aber Christus vermittelt jetzt, er ist der Mittler zwischen den Menschen, die sündig sind, und Gott, der heilig ist. Und das lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 5. Und diesen Vers, den müssen wir auswendig lernen. 1. Timotheus 2, Vers 5. Wer kann das auswendig, was da steht? Einer?
Ja? Denn einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus.
Richtig. Also Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. Also wir können uns vorstellen, Jesus Christus ist wie eine Brücke, die Gott und den Menschen wieder miteinander vereint. Wir lesen das ja zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6. Was steht da geschrieben? Da sagt Jesus, ja, Gerd?
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Und niemand?
Niemand kommt zum Vater, der Liebe.
Genau. Also Jesus sagt, er ist der Weg zum Vater. Und wenn man zum Vater kommen will, dann kann man nur über diesen Weg gehen. Jesus ist der Vermittler. Er bringt die Menschen und Gott wieder zusammen. Also wir müssen uns das so vorstellen. Ich male das mal kurz anders, brauchen wir nämlich gleich. Wir haben hier zwei Seiten. Und auf der einen Seite ist wer? Ja? Genau, Gott. Und Gott ist was?
Heilig.
Wer ist heilig? Genau. So, und auf der anderen Seite haben wir dann?
Die bösen Menschen.
Menschen, genau. Und die sind das Gegenteil von heilig vielleicht. Böse hast du gesagt, noch ein anderes Wort. Sündig. So, und Jesus Christus ist jetzt so die Brücke, die diese beiden wieder miteinander verbindet. Und das bedeutet, dass Jesus der Mittler ist. Und dass Jesus Christus der Mittler ist, und jetzt kommt eine zweite Sache, die wir verstehen müssen, ist sein Amt. Was ist ein Amt? Das ist die zweite Frage. Daniel?
Ein Amt, ein Beruf.
Bitte?
Ein
Amt
für Beruf.
Ja, für Beruf. Ja. Also jemand, der eine besondere Aufgabe hat. Man könnte sagen, jemand, der eine besondere Aufgabe hat, für eine Gruppe von Menschen und darum einen besonderen Titel trägt. Oder man könnte sagen, er hat eine spezielle Aufgabe für eine spezielle Gruppe und trägt darum einen speziellen Namen. Zum Beispiel bei der Fußballmannschaft ist das so. Da gibt es jemanden in der Fußballmannschaft, der hat eine besondere Aufgabe. Zum Beispiel? Ja, bleiben wir mal bei den Mannschaftskapitänen. Der hat einen besonderen Titel. Kapitän. Trägt auch immer extra so eine, wie heißt das nochmal, was man da rumträgt? Eine Binde, genau. Also Mannschaftskapitän. Und der hat eine besondere Aufgabe. Was hat der für eine Aufgabe? Ja?
Also der ist immer beim Anfang, da wird der Schiedsrichter eine Münze hoch und dann kann der sich die Seite aussuchen.
Ja, genau, die Seitenwahl. Aber der hat noch eine andere Aufgabe. Die ist wichtig. Seitenwahl ist wichtig, aber es gibt noch was Wichtigeres.
Schiedsrichter.
Der ist derjenige, der mit dem Schiedsrichter redet, genau. Der ist tatsächlich verantwortlich für das Benehmen seiner Mannschaft. Er muss Rechenschaft dafür abgeben vor dem Schiedsrichter. So, das heißt, er hat einen speziellen Titel, Mannschaftskapitän, für eine bestimmte Gruppe, die Mannschaft. Und deswegen trägt er einen besonderen Titel. So, in der Gemeinde haben wir auch Ämter, zum Beispiel. Was ist ein Amt in der Gemeinde? Daniel?
Diakon.
Was noch?
Pastor
bzw. Älteste. Ne? Ist dasselbe. Älteste und Pastor. Und Pastoren haben eine bestimmte Aufgabe, nämlich sich um das geistliche Wohl, haben die Verantwortung für das geistliche Wohl der Gemeinde. Nämlich, dann sehen wir auch für eine spezielle Gruppe, nämlich für die Gemeinde, nicht für all die Leute da draußen, sondern nur für die. Und deswegen tragen sie einen besonderen Namen, Älteste oder Pastoren. Und Christus hat ein Amt. Nämlich sein Amt ist das Mittleramt. Das haben wir ja in 1. Timotheus 2, Vers 5 gelesen. Er ist der Mittler. Und seine Aufgabe ist es zu vermitteln. Das ist sein Amt. Er hat das Mittleramt. Aber jetzt wird es kompliziert. Jetzt brauche ich eure Aufmerksamkeit. Das Amt von Jesus Christus, nämlich das Mittleramt, besteht aus drei Ämtern. Das ist jetzt kompliziert. Ihr müsst euch das so vorstellen. Diese Brücke ist eigentlich eine dreispurige Straße. Ja, kennt ihr das? Das ist dreispurig. Jesu Mittleramt, das heißt, dass er die Brücke ist zwischen Gott und Menschen, besteht aus drei Straßen. Das heißt, Jesus Das eine Amt von Jesus Christus besteht eigentlich aus drei Ämtern. Nämlich, ist nicht schwer, steht ja ganz oben in der Überschrift. Ja? Nein, richtig, genau. Also, König, Priester und Prophet. Das bedeutet, Jesus Christus vermittelt Gott und die Menschen, also er bringt sie wieder zusammen, indem er Prophet, Priester und König ist. Ja?
Zu dem Amtsbegriff noch, das ist ein wesentlicher Bestandteil, dass es etwas ist, was verliehen wird.
Und ja, richtig, genau. Das ist ein Mannschaftskapitän, der sagt nicht heute, ich will Mannschaftskapitän werden. Ältester sagt nicht einfach, ja, ich bin heute Ältester, sondern er wird eingesetzt. Ja? Und wir kommen später noch dazu, wie Jesus Christus eingesetzt wurde. Dass wir das hier verstehen, ist ganz, ganz wichtig. Calvin sagt in seiner Institutio im zweiten Buch, Kapitel 15, Folgendes. Wollen wir wissen, wozu Christus vom Vater gesandt ward, oder wurde, würden wir heute sagen, und was er uns gebracht hat, so müssen wir vornehmlich sein dreifaches Amt, das prophetische, das königliche und das priesterliche betrachten. In anderen Worten, Calvin sagt, wenn wir wirklich verstehen wollen, wer Jesus ist und wozu er gekommen ist und was er getan hat für uns, dann müssen wir das verstehen. Dann müssen wir besonders das verstehen, dass er Prophet, Priester und König ist und was das bedeutet. Und deswegen sagte ich, können wir heute wachsen an unserer Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Und wenn wir verstehen wollen, was das bedeutet, dass Jesus diese drei Ämter hat, lasst uns zunächst einmal darüber nachdenken, was diese drei Ämter dann überhaupt gemacht haben im Alten Testament. Fangen wir mal mit den Propheten an. Wer von euch kennt vielleicht ein paar Propheten? Ein paar Namen? Oh, jetzt wird es interessant. Ja, ein?
Jesaja.
Ein? Du ein?
Elia.
Elia, genau. Daniel noch?
Daniel.
Genau, richtig. Da gibt's einige Propheten, ne? Wer kann Priester nennen?
Ja?
Aaron, genau.
Eli.
Eli, von denen haben wir gelesen in Samuel-Büchern, ne?
Jesus.
Ja, genau, Jesus. Und zum Beispiel das Buch Esra sind wir auch dabei zu lesen, das war auch einer. Und König, wer kann König nennen? Steven?
David,
genau. Noch jemand?
Salomo.
Hast du noch einen? Saul war auch einer, genau, richtig. Super. So, und diese drei Ämter, die hatten auch verschiedene Aufgaben. Die haben verschiedene Sachen gemacht. Ein Prophet ist jemand, der was macht? Bitte? Was macht ein Prophet? Genau richtig. Ein Prophet ist jemand, der ausspricht, was Gott ihnen in den Mund gelegt hat. Das ist seine Aufgabe, er lehrt und verkündigt Gottes Worte. Was macht ein Priester? Daniel? Genau, der bringt Opfer da für das Volk, zur Reinigung des Volkes, aber er bringt auch Lobpreis da, das heißt Lobpreisopfer, und er tätigt Fürbitte für sein Volk. Stellvertretend. Das macht ein Priester. Und ein König, da brauchen wir nicht drüber rätseln, klar, der herrscht, der regiert, der schützt und sorgt für das Wohl seines Volkes. So. Und das Interessante ist jetzt, und da müsst ihr gut zuhören, alle drei Ämter, alle drei wurden, als sie eingesetzt wurden, und jetzt kommen wir nämlich zu den Einsetzenden, alle Ämter werden eingesetzt. Das heißt, man sucht sich das nicht aus, dass man das einfach ist, sondern es wird bestimmt, dass man das wird. Alle drei Ämter, wenn sie eingesetzt wurden, das heißt, wenn sie ihr Amt bekommen haben, verliehen bekommen haben, wurden sie gesalbt. Alle drei. Was heißt gesalbt? Wer kann das sagen? Sing?
Also da wurde Öl und wurde gesegnet.
Ja, genau. Also man hat Öl genommen und hat es auf den Kopf desjenigen, der jetzt Priester, Prophet oder König werden sollte, gegossen. Also wir lesen zum Beispiel von David in 1. Samuel Kapitel 16, da kommt Samuel und nimmt dieses Ölhorn, also ein Horn, wo Öl drin ist, und gießt es auf David. Und dann heißt es auch in dem Moment, dann kam der Geist des Herrn auf ihn. Das heißt, dieses Öl soll eigentlich symbolisieren, dass der Heilige Geist jetzt dich einsetzt für dieses Amt und du von Gott befähigt bist dazu. Das lesen wir jetzt auch beim Priester Aaron, zum Beispiel in 2. Mose 30, da lesen wir auch Aaron und die anderen Priester, das heißt seine Söhne, auch die wurden gesalbt für diesen Dienst. Und wir lesen in 1. Könige 19, dass Gott zum Propheten Elia sagt, dass er Elisa salben soll, als Prophet einsetzen soll. Das heißt, alle diese drei Ämter waren Gesalbte. Es waren alles Gesalbte. Weiß jemand, was Gesalbter auf Griechisch heißt? Ja?
Christos.
Christos, also Christus. Christus heißt einfach übersetzt Gesalbter. Und was heißt Gesalbter auf Hebräisch? Ja?
Mashiach,
also Messias. Jesus ist der Christus, er ist der Messias, das ist ein und dasselbe Wort. Er ist der Gesalbte Gottes. Das bedeutet, er wurde von Gott eingesetzt, dieses Amt zu haben. Jetzt kommt das Interessante. Da Jesus aber der Gesalbte ist, und wir wissen, alle drei wurden gesalbt, und er ist der eine Gesalbte, hat er alle drei Ämter. Jesus ist nicht nur Prophet, Jesus ist nicht nur König, Jesus ist nicht nur Priester, er ist alles drei in einem. Jesus ist Priester, Prophet und König. Er ist der Gesalbte. Und jetzt kann man fragen, ja, aber wenn Jesus doch der eine Gesalbte ist, der Prophet, Priester und König ist, wozu braucht es denn im Alten Testament überhaupt noch Menschen, die sich so genannt haben und die dieses Amt durchgeführt haben? Ist eine wichtige Frage. Diese Gesalbten, die es gab, das heißt Priester, Propheten und Könige, waren lediglich Repräsentanten des einen Gesalbten. Das heißt, sie waren lediglich seine Vertreter. Der eine Gesalbte hat durch diese Gesalbten gewirkt und hat sie eingesetzt für sein Volk. Das heißt, er hat gesagt, Prophet, du repräsentierst mich vor den Menschen. Priester, du repräsentierst mich vor den Menschen. Und König, du vertrittst mich vor den Menschen. Jesus ist der eine wahre Priester, Prophet und König. Und die Menschen sind lediglich Repräsentanten von ihm. Er allein kann diese Brücke sein. Und Menschen sollen das einfach nur darstellen, vor den Menschen. Warum brauchen wir eigentlich dieses dreifache Amt Jesu Christi? Und das ist die nächste Frage hier. Wir brauchen das dreifache Mittelamt Christi, weil wir in unserem Bekenntnis, in Artikel 10 dann, heißt es, ich lese das mal vor, diese Anzahl und Anordnung von Ämtern ist notwendig. Denn hinsichtlich unserer erstens Unwissenheit brauchen wir sein prophetisches Amt. Hinsichtlich unserer Entfremdung von Gott und der Unvollkommenheit, selbst unsere besten Dienste brauchen wir sein priesterliches Amt, um uns zu versöhnen und uns Gott annehmbar darzustellen. Hinsichtlich unserer Abneigung und vollkommenen Unfähigkeit, zu Gott umzukehren und zu unserem Schutz und unserer Sicherheit vor unseren geistlichen Feinden, brauchen wir sein königliches Amt, damit er uns überführt, unterwirft, zu sich zieht, aufrechterhält, rettet und für sein himmlisches Königreich bewahrt. Das heißt, wir brauchen das Amt Jesu Christi aufgrund von drei Dingen, an denen es uns mangelt oder die bei uns der Fall ist. Wir brauchen sein prophetisches Amt erstens also dafür, weil wir unverständlich sind. Wir Menschen sind blind, wir leben im Irrtum und wir leben in der Lüge. Deswegen brauchen wir sein prophetisches Amt, weil wir unverständlich sind. Das zweite ist, wir sind unvollkommen, das heißt unrein. Und darum brauchen wir sein priesterliches Amt. Wir sind nämlich sündig, wir sind ungerecht, schuldig, moralisch verdorben. Und darum brauchen wir, weil wir nicht heilig sind, einen Priester. Also erstens, wir sind unverständlich, darum das prophetische Amt. Wir sind unvollkommen oder unrein, darum das priesterliche Amt. Und drittens, wir sind unfähig. Das heißt, wir können uns nicht aus Satans Macht befreien, aus der Sünde. Wir sind dem Tod ausgeliefert. Wir sind der Zerstörung ausgeliefert. Aber deswegen haben wir Jesu Christi königliches Amt. Wir sind unverständlich, wir sind unvollkommen und wir sind unfähig. Und darum brauchen wir das prophetische Amt Jesu Christi, das priesterliche Amt Jesu Christi und das königliche Amt Jesu Christi. Habt ihr das verstanden, Kinder? Ist ein bisschen schwierig, aber wenn wir das verstehen, dann hilft uns das besser zu begreifen, was Jesus Christus für uns tut. Wie das funktioniert, dass er uns wieder mit Gott zusammenbringt. Und jetzt lass uns drüber nachdenken, was Jesus genau macht, wenn er Priester, Prophet und König ist. Also, was macht Jesus als Prophet? Wir wissen, wir haben gesagt, wiederholt nochmal, was ein Prophet macht. Ja, wenn du möchtest. Genau, er spricht Gottes Wort. Das sagt das griechische Wort auch Prophemie. Also, dass man ausspricht für jemanden, und zwar für Gott in diesem Falle. Ein Prophet verkündigt Gottes Worte. In Deuteronomium, also 5. Mose 18, Vers 18, auch eine wichtige Stelle, die man auswendig lernen kann. Da ist es so, dass Gott dem Mose ankündigt, dass eines Tages ein Prophet kommen wird. Und damit ist Jesus Christus gemeint. Das wird bestätigt an mehreren Stellen im Neuen Testament, dass damit Jesus gemeint ist. Und hier in Deuteronomium 18, Vers 18 finden wir die Definition, was ein Prophet ist. Also da sagt Gott, einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Jetzt die Definition. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Das heißt, die biblische Definition von einem Propheten ist, Gott legt seine Worte in den Mund von einem Menschen und der Mensch redet genau das aus, was Gott ihm in den Mund gelegt hat. Ein ganz kurzer Exkurs mal. Eigentlich wollte ich das nicht machen, aber jetzt für die Erwachsenen unter uns. Es gibt auch zur Zeit, das ist jetzt schon ein bisschen länger so, aber auch unter uns Reformierten hat sich was eingeschlichen durch Wayne Grudem und andere Theologen, die plötzlich anfangen, einen Propheten anders zu definieren. Und die sagen, im Neuen Testament ist ein Prophet nicht mehr so wie im Alten Testament, sondern das ist dann so, also die sind charismatisch und versuchen zu rechtfertigen, warum wir heute noch das Propheten haben in der Gemeinde. Und die sagen einfach so, im Neuen Testament ist es nicht so, dass Gott Propheten sein Wort in den Mund legt und sie genau das aussprechen, was er ihnen gesagt hat, sondern Gott legt ihnen einen Eindruck von einer Botschaft auf das Herz, nur einen Eindruck von einer Botschaft, und diesen Eindruck, der kann sich vermischen mit menschlichen Ideen und kann deshalb vermixt aus dem Mund rauskommen. Das ist Grudems Definition von Propheten heute. Das heißt, es ist nicht ganz klar, sie geben nur Eindrücke von etwas, was sie vielleicht von Gott bekommen haben, weiter. Es ist also kein klares, unfehlbares Wort, was aus dem Mund kommt. Sie sprechen also nicht direkt aus, was Gott befohlen hat, sondern nur, was sie denken, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Und deswegen sagt er, sollten heutige Propheten auch nicht sagen, so spricht der Herr, sondern nur, ich denke, der Herr hat mir aufs Herz gelegt. So steht das in seiner Systematik. Ich glaube, das ist völlig unbiblisch, so Prophetentum einfach umzudefinieren, damit man rechtfertigen kann, dass es heute noch Propheten gibt und trotzdem versucht, an sola scriptura festzuhalten. Das ist nur ein ganz kurzer Exkurs. Jesus Christus ist seit... Ja?
Vielleicht noch ein zweiter kleiner...
Ja?
Der prophetische Dienst, den gibt es im Neuen Testament auch in unserer Gemeinde als Predigtdienst.
Darauf gehe ich noch ein. Ja, Genau, darauf gehen wir noch ein. Das heißt, ich glaube sehr wohl, dass wir heute noch für Gott die Worte reden, aber es sind keine Worte, die wir nicht in der Bibel finden, die man einfach so aufs Herz bekommt, wie im Alten Testament in den Mund gelegt bekommt. Das haben wir nicht heute mehr. Weil sonst müssen wir die Bibel ergänzen. Wenn Gott uns heute noch Worte in den Mund geben würde, macht Sinn, oder? Aber wir glauben an sola scriptura, allein die Schrift. Das ist wichtig. Gott ergänzt seine Bibel heute nicht mehr. Also, Jesus ist derjenige, der die Worte Gottes weitersagt. Und das hat er seit jeher getan. Es gibt nur einen Propheten, nämlich Jesus Christus. Und alle anderen Propheten haben nur durch diesen einen Propheten Jesus Christus geredet. Das ist ein bisschen kompliziert, aber das müssen wir verstehen. Zum Beispiel heißt es in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 10, da heißt es, im Hinblick auf diese Rettung sucht nun forschen Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Das heißt, da waren Propheten, die haben geforscht, die haben geweissagt von dem, dass Jesus Christus kommen wird. Aber wie haben sie das gemacht? Hört mal. Sie forschten auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Das heißt, die Propheten konnten nur prophetisch reden, weil der Geist Jesu Christi in ihnen war. Jesus Christus ist der wahre Prophet. Und alle Propheten haben nur durch Jesus Christus geredet. Und das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, die wir wirklich begreifen müssen. Alles, was du weißt über Gott, ausnahmslos alles, was ein Mensch über Gott wissen, erkennen, begreifen kann, weiß und erkennt der Mensch nur und ausschließlich allein durch Jesus Christus. Allein durch ihn. Das heißt, alles, was auf der Seite des Menschen ankommt von Gott, geht nur über diese Brücke Jesus Christus. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch ihn. Im Sinne von, wir können zu Gott kommen, allein durch Jesus. Das stimmt. Aber auch den Weg andersherum. Gott kommuniziert zu uns allein durch Jesus Christus. In Johannes 1, Vers 18 sagt Jesus, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgetan. Nichts anderes hat Gott jemals kundgetan, als allein der Sohn Jesus Christus. In Matthäus 11, Vers 7 lesen wir, alles, da sagt Jesus, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, den der Sohn ihn offenbaren will. Keiner kann Gott erkennen, es sei denn, Jesus offenbart es. Nun meinen manche, ja, das ist ja interessant, aber wir haben doch die Bibel und die Bibel lehrt uns doch auch von Gott. Und Gott hat doch auch die Welt geschaffen und in der Welt erkennen wir doch auch Gott. Das sagt Paulus uns doch. Und dann haben wir, wenn wir Reformierte sind, dann sagen wir haben doch noch die Vorsehung und auch in der Vorsehung sehen wir Gott. Momentchen mal. Erst einmal, Jesus hat die Heilige Schrift gegeben, denn er ist der Geist, der die Menschen inspiriert hat. Und außerdem hat er die Welt geschaffen, das heißt, alles, was wir in der Welt sehen, kommt durch Jesus Christus, was wir da von Gott erkennen. Und er ist der Herr der Vorsehung, denn er erhält alle Dinge. Das heißt, alles, was man nur irgendwie von Gott verstehen kann, fließt durch Jesus Christus. Nun sagen wir, aber was ist mit dem Heiligen Geist? Der offenbart doch auch. Haben wir nie gelesen, was es heißt in Johannes Kapitel 16? Jesus sagt, Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist redet durch Jesus. Er redet von ihm. Deswegen sagt Jesus auch an einer Stelle, er wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Es läuft alles über diese Brücke. Das heißt, Jesus Christus ist der eine wahre Prophet. Und wenn du irgendwas verstehen willst von Gott, dann nur durch ihn. Nur durch ihn. Auf dem Berg der Verklärung, da erscheint Mose und wer noch? Und? Elia, genau. Also das Gesetz und die Propheten. Und dann plötzlich verschwinden sie und dann kommt eine Stimme aus der Wolke und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf den hört. Das bedeutet nicht, dass Jesus Christus gekommen ist, das Gesetz und die Propheten abzuschaffen, sondern das bedeutet, sie verschwinden und jetzt sieht man, wer eigentlich hinter allem steht. Jetzt sieht man, wer derjenige ist, auf den wir hören sollen und von denen uns die Propheten und das Gesetz eigentlich nur berichtet haben. Von denen das eigentlich alles nur kam, nämlich von Jesus Christus. Jesus ist die einzige und ultimative Quelle von allem, was wir über Gott wissen, was wir über uns selbst wissen, was wir über den Sinn des Lebens wissen, über die Zukunft, über richtig und falsch, über Himmel und Hölle, über alles, was irgendwie Gott offenbart hat. Das nächste aber ist, Jesus Christus ist Priester. Christus übt das Amt eines Priesters dadurch aus, dass er sich selbst für die Sünden seines Volkes als Opfer dargibt, also als Sühneopfer. Und außerdem, indem er fortwährend für das Volk als Fürsprecher eintritt. Also während ein Prophet Gott vor den Menschen repräsentiert, indem er Gottes Wort redet, repräsentiert ein Priester die Menschen vor Gott. Ja, genau andersrum. Ein Prophet repräsentiert Gott vor den Menschen, ein Priester repräsentiert die Menschen vor Gott. Und genau das tut Jesus als unser Priester. Dieses Beide, dass Jesus einmal sein Leben hingibt als Priester und gleichzeitig aber auch Fürbitte, das heißt, dass er eintritt für sein Volk, lesen wir in 1. Johannes Kapitel 2. Da lesen wir beides. Da sagt der Apostel, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Beistand, also einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Das meint für auch für Heiden, also für andere Nationen, nicht nur für Israel. Das bedeutet, er betet für uns, er tritt ein für uns vor dem Vater, wie das der Priester getan hat im Alten Testament. Und er bringt das Sühneopfer, aber er bringt keine Tiere. Er opfert nicht immer und immer wieder Tiere, sondern er hat sein eigenes Leben hingegeben. Wenn wir lernen wollen, wer Jesus als Priester ist, dann müssen wir den Hebräerbrief lesen, denn kein Brief beschreibt uns das so sehr wie der Hebräerbrief. Der Hebräerbrief erklärt, dass der Tempel mit den ganzen Zeremonien, alles was da gewesen ist, mit den Opfern, der Priester mit seiner Kleidung und so weiter, dass das alles nur ein sichtbarer Ausdruck war, ein Bild für eine unsichtbare Realität im Himmel. Nämlich für das, was Jesus Christus tatsächlich tut. Das heißt, was hat das nur repräsentiert, was Jesus Christus getan hat? Ein Tier, das heißt, dass ein Tier geopfert wird und dass das Blut vergossen wird, das kann keine Sünden vergeben, sagt der Hebräerbrief. Das geht nicht. Sondern genauso wie das Abendmahl ja nur ein Bild für das Opfer Jesu Christi ist, so waren auch die Opfer im Alten Testament nur ein Bild auf Jesus Christus hin. Sündenvergebung gab es nur und allein durch Jesus, auch im Alten Testament. Die hatten nicht plötzlich Sündenvergebung, weil ein Tier für sie gestorben ist. Sondern nur auf Christus hin konnte das Vergebung für ihre Schuld bewirken. Das ist das, was der Hebräerbrief lehrt. Und was ist denn das Ziel eines Priesters, das Ziel Jesu Christi, wenn er ein Opfer darbringt? Jesus sich selbst darbringt. Manche sagen, das Ziel des Kreuzes war, dass wir Vergebung der Schuld bekommen. Das ist nicht biblisch. Jetzt müsst ihr aber gut zuhören, damit ihr nicht denkt, ich sage was Falsches. Jesus' Ziel mit dem Kreuz war nicht, dass wir Vergebung der Schuld bekommen. Das ist nur ein Schritt zum Ziel hin. Das Ziel des Kreuzes ist, was Petrus sagt, also in 1. Petrus 3, Vers 18, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für Ungerechte, damit er uns zu Gott führe. Ziel des Opfers Jesu Christi ist, dass wir hier ankommen. In Gemeinschaft wieder mit Gott. Dass wir Sündenvergebung haben, ist ja nur der Schritt dorthin, dass wir wieder Gemeinschaft haben können mit Gott. Ziel des Kreuzes ist die Versöhnung mit Gott, die Gemeinschaft. Der Priester, die Aufgabe des Priesters ist also nicht einfach nur, ja, dass dem Volk die Schuld vergeben ist. Ja, dass sie einfach keine Schuld mehr haben. Das ist notwendig, damit sie wieder in Gemeinschaft sein können. Damit Gott in ihrer Mitte leben kann. Darum geht es. Dass Gott ihr Gott ist und sie sein Volk. Das ist das Ziel von Christi Opfer. Und Jesus hat gebetet, das heißt, er tritt ein vor Gott für uns. Das lesen wir an vielen Stellen. Wir lesen, wie Jesus betet für seine Jünger in Johannes 17, im sogenannten hohen priesterlichen Gebet. Wir lesen in Lukas 22, wie Jesus sagt zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus tritt für uns ein vor dem Vater. Und das Dritte ist, Jesus Christus hat das Amt des Königs. Christus übt das Amt des Königs dadurch aus, dass er über seine Gemeinde herrscht, sie führt, sie versorgt, sie beschützt und verteidigt vor den Feinden, nämlich vor dem Satan und seinem Herr. Christus regiert natürlich über das gesamte Universum, aber in besonderer Weise über sein Volk. Dazu wurde er auserwählt, von Gott eingesetzt, vor Grundlegung der Welt. Hat Gott geschworen, dass er dieses Amt haben soll. Er beschützt seine Untertanen, er versorgt sie, er leitet sie, er gibt ihnen Beistand. Und da könnten wir jetzt viele Beispiele aus der Schrift aufzeigen, aber dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Jetzt möchte ich als Letztes zu der Anwendung kommen. Wenn wir das verstanden haben, was macht das in unserem Leben? Ich habe euch Kindern ganz unten die Frage hingeschrieben, lest mal auf euren Zettel. Denke darüber nach. Ist Jesus Christus auch dein Prophet, Priester und König? Ist er das? Lässt du dich von Jesus belehren, reinigen und führen? Nehme dir Zeit und überprüfe, ob das wirklich der Fall ist. Kinder, bitte denkt darüber nach, ob das euch gilt hier. Ob das wirklich stimmt in eurem Leben. Ob ihr zu Jesus kommt und ihn um Vergebung bittet, weil ihr wisst, allein bei ihm, er ist mein Priester, er kann mir Vergebung für meine Schuld geben, er kann mich reinigen, er bringt mich zu Gott. Tut ihr das? Bereut ihr eure Sünden? Kommt ihr zu Jesus und betet das zu ihm, dass er euch vergeben soll? Tut ihr das? Und ist Jesus euer Prophet? Das bedeutet, lernt ihr von ihm? Fragt ihr Jesus, was möchtest du mir beibringen? Was muss ich erkennen? Über mein Leben, über Gott, über mich, über alles, was um mich herum ist. Kommt ihr zu ihm und lasst euch belehren von ihm. Hört ihr zu, wenn eure Eltern, wenn eure Väter, wenn in der Gemeinde ihr was hört von ihm. Hört ihr zu und lernt das. Ist euch das wichtig? Und ist Jesus euer König? Das heißt, betet ihr, dass er euch beschützt, dass er euch versorgt, dass er euch führt, dass er auf euch aufpasst. Ist euch das wichtig? Denkt drüber nach, ob das wirklich der Fall ist bei euch. Weil wenn das nicht der Fall ist bei euch, dann seid ihr nicht hier. Dann habt ihr nichts zu tun mit Gott. Das spielt auch keine Rolle, ob eure Eltern an Gott glauben und was mit Gott zu tun haben. Wenn ihr nicht über diese Brücke geht, weil Jesus Christus der Mittler ist für euch, dann habt ihr nichts zu tun mit Gott. Das frage ich auch die Erwachsenen. Ist das eine Realität bei uns? Das ist die erste Anwendung. Und die zweite ist, Jesus Christus hat auch heute noch Repräsentanten. Wie im Alten Testament hat er sich repräsentieren lassen. Er, der eine Gesalbte, hat sich durch viele Gesalbte repräsentieren lassen. Und das tut er heute auch noch. Wir lesen in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 4, glaube ich, oder Vers 5, ich bin mir jetzt nicht genau, ich glaube auch Vers 4. Da sagt er, also da ist es Johannes den 7 Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Frieden von dem, der ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die von seinem Thron sind. Und jetzt heißt es, und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, also Prophet. Er bezeugt, was von Gott kommt. Der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Jesus Christus also König. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Er ist Priester. Aber jetzt geht's weiter, Vers 6. Und uns gemacht hat zu einem Königtum und zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus lässt sich repräsentieren von seinem Volk, von seiner Gemeinde. In Petrus lesen wir das auch, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, hier haben wir wieder das Prophetische, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Christus lässt sich repräsentieren. Natürlich nur, indem wir seine Diener sind, das heißt, in seinem Auftrag an seiner Stelle handeln. Wir sind Propheten, indem wir verkündigen, was hier geschrieben steht. Petrus sagt auch, wer predigt, also wer verkündigt, wer redet, der tue dies als Gottes Wort, sagt Petrus selbst. Das heißt, aus unserem Mund kommt Gottes Wort, insofern es das ist, was hier geschrieben steht. Nicht, was wir uns ausdenken. Gottes Wort kommt über unsere Lippen. Und damit verkündigen wir einer gefallenen Welt Gottes Wort, wie sie Buße tun sollen und umkehren zu ihm. Und wir verkündigen dem Volk Gottes das auferbauende und heiligende Wort, was aus unserer Lippen kommt, aber nur durch die Schrift. Außerdem sind wir Priester, indem wir das große Opfermahl, das Abendmahl verwalten. Und gleichzeitig rufen wir die Menschen auf, zum großen Opfer Jesu Christi zu kommen. Und wir bringen Fürbitte da und Lobpreis und Anbetung. Und im Petrusbrief lernen wir sogar noch, 1. Petrus 2, Vers 5, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Wir bringen heute als Gemeinde also noch geistliche Schlachtopfer dar. Wie sieht das aus? In Hebräer 13, Vers 15 lesen wir, durch ihn, nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Dass wir bekennen, dass wir Gott loben, ist ein geistliches Schlachtopfer. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Also, dass wir auch anderen Gutes tun, einander Wohltun und Mitteilen, ist auch ein Opfer. Und in Römer 12 heißt es natürlich, dass wir unseren Leib hingeben sollen als lebendiges Opfer. Wir sind aber auch Könige. Was das bedeutet, das wird uns erst richtig klar, wenn wir von diesem Erdenleben Abschied genommen haben. Erst dann wird für uns richtig deutlich klar, was es bedeutet, mit Christus zu regieren. Aber schon jetzt in der Gemeinde sind Führer eingesetzt, die andere anleiten sollen, die die Herde beschützen sollen, die geistlich versorgen sollen und die auch Gemeindezucht durchführen sollen. Christus regiert in unserer Mitte, indem er Führer eingesetzt hat. Aber besonders wichtig ist es auch, dass die Leiter der Familien Propheten, Priester und Könige sind. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen, was ich wie einen Zettel ausgeteilt habe. Da habe ich einmal zusammengefasst, inwiefern ich denke, dass der Ehevater Prophet und Priester und König der Familie sein sollte. Ich lese es einfach mal für uns vor. Also, der Familienvater, Prophet, Priester und König für seine Anvertrauten. Die Bibel lehrt, dass Jesus Christus der eine Mittler zwischen Gott und Menschen ist. 1. Timotheus 2, Vers 5. Das Mittleramt Christi gliedert sich wiederum in drei Ämter. Er vermittelt als Prophet, Priester und König. Als Prophet offenbart Christus der Gemeinde, wer Gott ist und was seinen Willen entspricht. Als Priester brachte er sich selbst als Sühneopfer für die Gemeinde dar, heiligte sie so und tritt vor Gott für sie. Da müsste jetzt einstehen, glaube ich, oder er tritt vor sie. Für sie ein, nee, da müsste einstehen. Als König regiert und beschützt Christus die Gemeinde. Kurzum, als Mittler belehrt, heiligt und regiert Christus seine auserwählte Gemeinde. Das Handeln Christi gemäß seines dreifachen Amtes entspricht genau den Bedürfnissen der Christen, welche stets aufgrund ihrer Unverständigkeit, Unvollkommenheit und Unfähigkeit auf Belehrung, Heiligung und Führung angewiesen sind. Trotz ihrer Unzulänglichkeit gefiel es Christus, seine erlöste Gemeinde als seine Repräsentanten und damit als Propheten, Priester und Könige einzusetzen. Da besonders der Ehemann bzw. Familienvater für seine Frau und seine Kinder Christus repräsentieren soll, ist dieser auch in besonderer Weise angehalten, Christus ähnlich zu wandeln, indem er seine Familie, über welche er gesetzt ist, als Prophet, Priester und König dient. Der Familienvater hat daher sowohl Verantwortung als auch Aufgabe. Es ist seine von Gott übertragene Aufgabe, seine Familie als Prophet über Gottes Wort zu belehren, sie zu ermahnen, zu trösten und sie zurechtzubringen. Es ist seine von Gott übertragene Aufgabe, seine Familie als Priester geistlich anzuleiten, sie zu heiligen, sie im Gebet zu tragen und sein Leben für sie hinzugeben. Es ist seine von Gott übertragene Aufgabe, seine Familie als König zu lieben, demütig zu führen, zu versorgen und zu beschützen. Dies alles setzt voraus, dass der Familienvater eine intakte Beziehung zu Jesus Christus hat, sich ihm unterordnet und ihm dient. Der Ehemann muss eines Tages vor Gott Rechenschaft für sein Verhalten gegenüber seiner anvertrauten Familie abgeben. Und jetzt noch einmal diese drei Ämter, die ein Mann hat in der Familie. Der Familienvater als Prophet. Als Prophet hat der Familienvater die Lehrverantwortung und damit Handlungsverantwortung seiner Familie gegenüber. Seine Aufgabe ist es, ein treuer Zeuge und Lehrer des Glaubens zu sein. Er spricht die Wahrheit und verabscheut Ungerechtigkeit, Lüge und jegliche Form der Ehelehre. Er kennt sich in der Heiligen Schrift besser aus als jedes andere Familienmitglied, da es seine Aufgabe ist, die Familie im Wort Gottes zu belehren. Er ermahnt sie, tröstet sie und ermutigt sie, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Oder zu leben. Gottesfürchtig zu leben. So. Der Familienvater als Priester. Als Priester hat der Familienvater die geistliche Führungsverantwortung und damit Handlungsverantwortung seiner Familie gegenüber. Wie ein Ältester Rechenschaft vor Gott für seine anvertraute Gemeinde ablegen muss, so auch der Familienvater als geistlicher Aufseher über seine Familie gesetzt. Es ist seine Aufgabe, die Familie geistlich zu führen. Das heißt, er leitet und fördert den familiären Gottesdienst, also Familiengottesdienst. Er pflegt tägliche Fürbitte für seine Familie. Er unternimmt alles, um seine Anvertrauten zu heiligen, das heißt, in eine intakte Beziehung mit Christus zu führen und zu erhalten. Er bringt Lobpreis, Anbetung und Danksagung dar. Er ist ein Vorbild in seinem heiligen Wandel und in seinem Gebetsleben. Das dritte und letzte, ein Familienvater als König. Als König hat der Familienvater die Führungsverantwortung und damit Handlungsverantwortung seiner Familie gegenüber. Er muss Rechenschaft vor Gott für das Familienleben und das Leben der einzelnen Familienmitglieder abgeben. Seine Aufgabe ist es, in Demut und in Weisheit, das heißt in Gottesfurcht, seine Familie gemäß Gottes Geboten sanftmütig und liebevoll zu leiten, zu schützen und zu versorgen, das meint auch materiell und finanziell, und zu erziehen, das heißt seine Kinder zu disziplinieren. Soweit einmal.